Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu den Zwischentönen begrüßt sie Maja Elmenreich. Annette Habert ist heute mein Gast und es ist gar nicht so einfach, sie mit einer eindeutigen Berufsbezeichnung vorzustellen. Vielleicht sage ich es mal so, Annette Habert bringt Menschen zusammen. Diejenigen, die Hilfe suchen und diejenigen, die sie leisten können. Profitieren sollen am Ende möglichst alle, ganz besonders aber geht es ihr um Kinder, die zwei Elternhäuser haben. Also nennen wir Annette Habert eine Netzwerkerin oder, wie sie selbst sagt, eine Brückenbauerin. Religionspädagogin ist sie außerdem und als Sozialunternehmerin hat sie ein Besuchsprogramm auf die Beine gestellt, das heute den Namen Kindwärts trägt und das schon mehrfach ausgezeichnet worden ist. Und über all das wollen wir sprechen in den kommenden anderthalb Stunden. Annette Habert, herzlich willkommen bei den Zwischentönen.
Ich freue mich sehr. Danke.
Ja, nicht selten, Frau Habert, beginnen ja große Geschichten mit einer ganz schlichten Begebenheit. In Ihrem Fall ereignete sich diese Begebenheit auf einem Lehrerparkplatz in München im Jahr 2008. Und wenn ich das richtig weiß, waren Sie gerade dabei, Ihr Auto aufzuschließen, als Sie ein Kind angesprochen hat. Sven, 8 Jahre alt. Was hat er von Ihnen gewollt?
Ich hatte das Angebot an meine Schüler, dass jeden Freitagmittag auf dem Lehrerparkplatz die Kinder mir eine Hausaufgabe übers Wochenende geben durften, die ich dann bis zum Montag lösen sollte. Und das war so einer dieser Freitagmittag-Treffen, wo eben dieser 8-jährige Sven zu mir kam und sagte, ob ich denn auch eine Aufgabe nehme oder ob ich nur Fragen nehme. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, Aufgaben sind auch Fragen und Fragen sind immer auch Aufgaben und er soll es ruhig einfach mir mal erzählen. Und er sagte dann, mein Papa kommt nur im Sommer zu mir, weil er ja im Auto schläft. Seitdem die Eltern getrennt sind, ist er so weit weg und kannst du da irgendwas dran machen? Ja, das war die Hausaufgabe. Und es war eine der Aufgaben, die ich lösen konnte, aber die ich nicht alleine gelöst habe, sondern eben mit einem ganz großen Netzwerk, was wir inzwischen sind. Aber es war sehr erstaunlich, wie schnell wir da übers Wochenende sofort die ersten Gastgeber in München gefunden haben, die gesagt haben, naja, also Purzelbaum rückwärts, das wäre ja echt schwierig, aber ein Gastgeber für den Sven, kein Problem, schick ihn zu uns. Und dann kamen die Ersten, sagten, ja, wenn du jemand in Köln weißt, da bräuchte ich auch jemanden, wenn du einen Schlafplatz, einen Gästeplatz brauchst in Hamburg. Hier hast du meine Adresse. Also das ging dann sehr schnell los.
Aber um nochmal bei diesem Wochenende zu bleiben, Sie haben also Freunde, Bekannte kontaktiert oder wer hat dieses erste Gästezimmer für Svens Vater zur Verfügung gestellt?
Das waren tatsächlich Nachbarn von mir. Aber ehrlich gesagt hatte ich nicht damit gerechnet, dass so schnell eine Resonanz da war von Menschen, die weder den Sven noch seinen Vater kannten und für die völlig klar war, wir zeigen Präsenz, wir sind da.
Wann kam aber Svens Vater ins Spiel? Wann haben Sie dem gesagt, Sie wissen zwar nicht, dass wir für Sie ein Gästezimmer gesucht haben, aber wir haben eins?
Es war tatsächlich so und so machen das Kinder mit Trennungserfahrungen, dass sie meinen, ich muss doch die Lösung finden. Die Erwachsenen kriegen das anscheinend nicht hin und überfordern sich ja damit auch. Das heißt, ich habe dann einfach einen Brief an den Vater geschrieben und den dem Sven mitgegeben. Und der Brief ging auch an die Mutter von Sven, sodass beide Eltern Bescheid wussten.
Und wie hat dieser Vater reagiert? War der erstaunt von dieser großen Leistung, das kann man ja, glaube ich, schon so sagen, seines Sohnes? War der womöglich peinlich berührt?
Peinlich berührt kann ich nicht sagen, aber es hat ihn gerührt, ja, dass es so eine Not war. Und es ist ja auch eine Not für Sven gewesen, nach dem Papatag im Kinderzimmer einzuschlafen, in dem Wissen, Papa liegt draußen am Parkplatz. Ja, das war dem... Diese Not des Kindes war dem Vater in der Dimension nicht bewusst.
Wann ist Ihnen bewusst geworden, dass Sven und sein Vater und seine Mutter kein Einzelfall sind?
Das war mir am Anfang überhaupt nicht bewusst, gar nicht. Obwohl ich damals auch außer im Schuldienst in der Arbeit mit Alleinerziehenden tätig war, sogenannten Alleinerziehenden oder Primärerziehenden, trotzdem diese Dimension von Heimatlosigkeit am Ort des Kindes für den anreisenden Elternteil, die ist mir erst durch dieses Kind bewusst geworden. Ja, und dann ist es aber sehr, sehr schnell klar geworden, weil wir eben galoppierend die ersten Wochen Anfragen bekommen haben. Und ich musste auch sehr schnell jemanden suchen, der mir dabei geholfen hat, das irgendwie zu organisieren.
Den Rahmen des Ehrenamtes hat diese Vernetzung, diese Netzstrick-Knüpfarbeit ganz schnell wahrscheinlich überschritten?
Weit, ja. Also das war nicht im Rahmen meiner Arbeitszeit möglich und es gab auch kein Büro und nichts. Wir haben das einfach vom privaten Handy aus gemacht. Und der erste Helfer war auch gar kein etablierter Ehrenamtlicher, sondern das ist eine dieser Geschichten. Es war ein Mann, der von der Brücke springen wollte und den ich nachts gefunden habe und mit dem ich die ganze Nacht drüber geredet habe und gesagt habe, ich kann dich nicht zurückhalten, aber für einen Moment brauche ich dich noch. Du musst mir helfen, was aufzubauen. Und der war das ganze erste Jahr dabei und hat sehr, sehr viel mitgeholfen, das mit zu vernetzen.
Und dieses Netz ist quasi am Anfang durch Mund-zu-Mund-Propaganda entstanden?
Mund-zu-Mund, aber vor allem sehr viel Pressearbeit. Ohne, dass wir da was gemacht hätten dafür, sondern das ging sehr, sehr schnell, dass die Presse auf uns aufmerksam wurde und berichtet hat über uns. Und in den Gruppen der getrennt erziehenden Väter, da hat es sich besonders schnell herumgesprochen.
Wobei man sagen muss, dass es sich nicht immer nur um Väter handelt, die weit entfernt wohnen und nur fürs Wochenende kommen, sondern ganz am Anfang hieß ja ihr Programm »Mein Papa kommt und meine Mama kommt«, weil es natürlich auch andersrum genauso gibt.
Ja, das freut mich sehr, dass Sie darauf aufmerksam machen, denn natürlich gibt es auch weit anreisende Mütter und die haben einen schweren Stand, ja, weil das ist für viele noch ungewohnter. Und den Müttern wird eher gesagt, wie hältst du das denn aus, dass dein Kind 600 Kilometer entfernt wohnt? Das wird ein Vater nicht gefragt, ja, aber die Mütter schon.
Ja, schwingt da manchmal auch die Frage mit, also wie hältst du das aus, aber auch die Frage, wie kannst du das zulassen? Warum setzt du nicht alles daran, in der Stadt zu wohnen, in der dein Kind jetzt wohnt?
Sicherlich auch, ja. Aber wir wissen heute, es gibt sehr viele Gründe, warum es zu diesen weiten Entfernungen kommt. Ja, das natürlich kann es daran liegen, dass ein Elternteil einfach den räumlichen Abstand braucht. Sehr häufig zieht der primärerziehende Elternteil mit dem Kind in die Nähe seiner Herkunftsfamilie, weil dort einfach ein soziales, familiäres Netz der Unterstützung da ist. Wenn es zu Folgepartnerschaften kommt, kann es auch sein, dass es weit entfernt ist. Und schließlich, wenn jemand arbeitssuchend ist und das Kind nicht bei ihm lebt, muss er auch eine Arbeit annehmen, selbst wenn er dadurch räumlich getrennt von seinem Kind ist.
Auf uns wartet schon Ihre erste Wunschmusik, Frau Haber. Die Beatles mit Here Comes the Sun. Darin heißt es sehr schön, Here Comes the Sun and I say it's all right. Ich möchte das mal ein bisschen frei übersetzen mit Alles wird gut. Und ich habe so gedacht, wenn man Ihre Szene mit Sven verfilmen würde, wäre das eigentlich ein passender Soundtrack dazu, oder?
Stimmt, tolle Idee.
Die Beatles mit Here Comes the Sun, ein ausdrücklicher Musikwunsch unseres heutigen Zwischentöne-Gastes Annette Habert. Warum genau, Frau Habert, dieses Lied quasi zum Auftakt unseres Gespräches?
Ich glaube, weil es der Auftakt in meinem Lebensweg ist. Ich habe einige Male um mein Leben gekämpft oder ich muss eher sagen, es gab Menschen, die um mein Leben gekämpft haben. Und wenn ich dann das erste Mal endlich wieder nach Wochen diese Station vom Krankenhaus verlassen konnte und rausgetreten bin auf die Straße, vielleicht kennen Sie das, diesen ganz besonderen Moment, wo so das Alltäglichste plötzlich erlebt wird, als würde ich es zum ersten Mal in meinem Leben erleben. Und dieses Grundgefühl von Here Comes the Sun, das trägt mich. Viele andere der Musikstücke erzählen eher, wofür brennt mein Feuer? So, aber dieses Lied erzählt, und was trägt mich eigentlich? Und das ist diese Atmosphäre.
Also genau richtig für unseren Anfang.
Ja, genau.
Wann war Ihnen denn klar, dass Sie von der Religionspädagogin zur Sozialunternehmerin werden mussten, um kindwärts, damals hieß es noch anders, haben wir schon gesagt, auf solide, professionelle Beine zu stellen?
Ehrlich gesagt, ich wollte gar nicht meinen Beruf aufhören. Ich bin mit Begeisterung, Herz und Seele, kann man schon sagen, religionspädagogisch tätig gewesen. Und ich hatte eigentlich die Hoffnung, einen großen Träger zu finden, der dieses Besuchsprogramm aufnimmt. Ich wollte es verschenken an einen großen Träger. Und leider hat sich dieser Wunsch aber nicht erfüllt. Ich fand niemanden, der bereit war, dieses Programm aufzunehmen. Und gleichzeitig, wie gesagt, war klar, wir können uns gar nicht erlauben, dass Kinder die Bindungssicherheit, die Bindungsgewissheit verlieren, erst recht, wenn sie eine Trennung der Eltern erlebt haben. Die Bindungssicherheit ist das wichtigste Lebensmittel. Und wenn Kinder da in Straucheln geraten, destabilisiert das alles. Und darum war klar, ich muss irgendwie versuchen, dass ich dieses Projekt hochziehe. Und dann habe ich zum Glück sehr, sehr viele gute Unterstützer gehabt im Rahmen der Sozialunternehmer, die mich beraten haben und gecoacht, denn ich habe ja keine Ahnung von Unternehmertum.
Was eine GmbH, nämlich eine gemeinnützige GmbH war, das wussten Sie wahrscheinlich so wenig.
Doch, das wusste ich schon. Aber wie man unternehmerisch tätig ist, das war absolutes Neuland für mich. Und zugleich wusste ich, dieses Projekt kann nicht eine kleine Privatinitiative sein. Ich muss unternehmerisch wirken, wenn ich nicht nur einen Schlafplatz für Svens Vater und die anderen Eltern suche, sondern wenn ich ja auch gesellschaftliche Strukturen verändern möchte. Und auch das gehört ja mit dazu, die Bedingungen zu verändern, unter denen multilokale Familien leben in Deutschland. Und das geht nur mit unternehmerischem Wirken.
Das, was mit Ihrer Hilfsbereitschaft für Svens Familie im Jahr 2008 begonnen hat, das ist in diesem Jahr unter das Dach einer anderen GmbH geschlüpft, namens Welcome. Können Sie heute, Annette Habert, sagen, wie viele Eltern und Gastgebende Sie zusammengebracht haben?
Ich bin nicht so der Zahlenmensch, darum musste ich mir das aufschreiben. Also wir haben heute über 2000 Gastgeber, die monatlich bereit sind, einen anreisenden Vater oder Mutter aufzunehmen, übrigens sehr häufig auch zusammen mit dem Kind. Wir haben 4.740 Umgänge, also Papa-Zeiten oder Mama-Zeiten ermöglicht. Wir haben monatlich plus minus 350 Eltern, die wir monatlich versorgen, aktuell mit Gastgebern, mit pädagogischer Elternbegleitung, mit einem Coaching in der Selbstfürsorge oder mit einer Beratung. Wie sorge ich für eine qualitätsvolle Beziehungsgestaltung in einer quasi Eltern-Kind-Fernbeziehung? Ja, wie sorge ich denn für Nähe, wenn ich 6-7 Stunden Anreise habe, um 2 Stunden Lego zu spielen und dann wieder nach Hause fahren muss in meine leere Wohnung? Ja, das sind die Zahlen.
Beeindruckende Zahlen, würde ich sagen. Kommen wir nochmal auf diese ganz kleine Beziehung sozusagen zwischen einem Vater, einer Mutter, die in der fremden, weit entfernten Stadt unterkommen möchte und den Gastgebenden. Ist das im Idealfall eine langfristige Beziehung? Wünschen Sie sich das, dass über Jahre jemand ein quasi Zuhause in der anderen Stadt des Kindes findet?
Ich wünsche mir zuerst, dass der Gastgeber darauf achtet, was der Rahmen seiner Gastfreundschaft sein kann. Ich lasse jemanden in meinen eigenen privatesten Rückzugsraum, noch dazu, während ich selber im Tiefschlaf bin. Aber es ist schon so, wenn der Gastgeber und der Gast sich gut verstehen, dann reservieren wir diesen Platz für diesen Vater. Ich sage jetzt Vater, weil die meisten sind Väter bei uns. sodass der Vater nicht immer einen neuen Gastgeber hat und der Gastgeber nicht immer einen neuen Gast, sondern das ist schon so ein Stück Weggemeinschaft, kann man sagen.
Also Wochenend-WG, die da regelmäßig womöglich wiederholt wird?
Ja, monatlich, also nicht wöchentlich. Mhm. Es ist wirklich eine Gastfreundschaft auf Zeit, ein einfacher Schlafplatz, ein Morgencafé, Gästezimmer. Die Eltern kommen am Abend und die kommen ja vor allem, weil sie ihr Kind besuchen wollen und nicht, weil damit der Gastgeber Besuch bekommt.
Und manchmal, haben Sie gerade schon angedeutet, darf das Kind zu den Gastgebern dann auch mitkommen?
Genau, ja, sehr häufig sogar. Die Gastgeber können den Rahmen bestimmen, nämlich nur ein Elternteil auf, nur eine Mutter oder auch jemanden mit Kind und so. Und danach vermitteln wir die Gastgeber.
Das bringt womöglich allen einen Gewinn?
Tatsächlich. Und nicht nur, da rührt sich was im Haus, sondern die Gastgeber machen die Erfahrung, dass sie sehr, sehr niederschwellig ein ganzes Kinderleben stabilisieren können. Ja, das ist nicht keine große Sache und trotzdem so bewegend. Wir erleben heute sehr häufig, wenn die Väter uns anrufen und wir sagen, du, wir haben wirklich in diesem kleinen Ort einen Gastgeber für dich. Da fließen sehr oft Tränen. Es geht nicht nur um den Schlafplatz, sondern um die Erfahrung von Verbundensein mit anderen. Noch dazu in so einer wichtigen Lebensübergangsphase von Trennung und oft genug auch traumatischen Erfahrungen, ja, und das ist wunderbar.
Und in den Verbund holen Sie ja auch noch andere Partner und Partnerinnen mit rein, haben Sie gerade schon gesagt. Kindergärten, Kitas sind Teil Ihres Netzes.
Ja, wir hatten die erste Zeit nur diese Schlafplätze und dann natürlich aber auch den Bedarf erfahren von den Eltern, wir brauchen einen Raum, wo wir tagsüber hin können. Ich habe die damals gefragt, wo geht ihr bisher denn hin? Und dann hat mir ein Vater gesagt, naja, ich gehe in Berlin-Kreuzberg Sonntag früh immer in den Waschsalon mit dem Neugeborenen. Ja, weil da ist offen, da ist warm, da ist sauber, ich muss nichts bezahlen und da kann ich mit dem Kind spielen. Der Umgang ist verordnet auf Sonntag früh um 8:30. Da schläft Berlin, wo gehe ich sonst hin? Ja. Und da ist es ein großes Geschenk natürlich, wenn man sagen kann, da ist der Platz und wo auch das Kind erlebt, mein Papa ist nicht heimatlos. Das ist das große Geschenk für die Kinder.
Sie liefern, Sie leisten auch Coaching, Erziehungsberatung, Begleitung für Eltern, die getrennt leben von ihren Kindern. Welche Probleme, welche Ängste und Unsicherheiten sind es denn in allererster Linie, die Eltern nach der Trennung umtreiben?
Sehr oft natürlich. Wie sorge ich über diese weite Distanz für den Kontakt, für die Bindung? Aber auch, wie gehe ich um mit diesen Paarkonflikten, mit dem Ausgeliefertsein, mit der Erfahrung von Ohnmacht und der Unterschiedlichkeit, wie beide Eltern die Trennung auch verarbeiten. Für uns geht es darum, in der pädagogischen Elternbegleitung zu beraten, wie gestalte ich Beziehungen über weite Distanzen? Und das heißt nicht nur vor Ort, sondern wie telefoniere ich? Wie skype ich? Oder heute, wie mache ich Zoom mit einem Zweijährigen? Dann ist der Schulanfang, Geburtstagsfeier, ja, wo der Vater vielleicht gar nicht da ist. Ja. Das sind manchmal so kleine Perspektivwechsel, wo wir einladen. Meinetwegen Geburtstag, Kindergeburtstag, wo ich sage, dein Kind hat Geburtstag, wird 5 und du bist wieder nicht beim Geburtstag da. Erst recht feierst du. Du bist seit 5 Jahren Papa. Also ist morgen Feiertag für dich. Ja, und wo wir da immer wieder einladen, einen konstruktiven Umgang mit dieser Erfahrung von Trennung, Distanz zu finden. Und das andere ist das Coaching. Das machen nicht wir von pädagogischer Seite, sondern wir haben professionelle Coaches in ganz Deutschland, die sich ehrenamtlich engagieren bei uns und die die Eltern in der Selbstfürsorge, Selbstverantwortung stärken, indem sie 3 Monate lang wöchentlich ein Coaching verschenken, jeweils an den Vater oder die Mutter. Weil wir sagen, das Kind braucht einen Vater, eine Mutter, die auch gut für sich selber sorgen.
Die nächste Musik, Frau Habert, auf Ihrer Wunschliste stammt von dem Liedermacher Gerhard Schöne und heißt Der Laden. Und da Gerhard Schöne ein Geschichtenerzähler ist und wir vielleicht nicht unbedingt Gefahr laufen sollten, zu viel schon von der Geschichte vorwegzunehmen, schlage ich vor, wir hören erstmal die Musik und reden dann darüber.
Ja, ich freue mich drauf.
War's Traum oder wirklich, als ich in dieser Stadt irgendwo in Gedanken jenen Laden betrat? Hinterm Tisch dieser Händler wirkte irgendwie fremd. Verbarg mühsam zwei Flügel unterm lichtweißen Hemd. Das Regal war bis unter die Decke voll mit Tüten und Schachteln gestellt.
Gerhard, schönes Lied, Der Laden. Als wir über Ihre Musikauswahl gesprochen haben, sagten Sie, Frau Habert, das ist mein absolutes Lieblingslied. Warum? Wegen der Musik oder wegen der Botschaft?
Wegen der Botschaft. Wenngleich ich seine ruhige Art natürlich auch sehr gerne mag und auch aus diesen Jahren komme, wo wir Liedermacher kannten. Aber das, was Gerhard Schöne da beschreibt, diesen Traum von dieser besseren Welt, das ist halt was, was wir doch hoffentlich alle kennen. Und dieser Wunsch, könnte ich doch irgendwo einfach diese guten Früchte einkaufen. Gut, Gerhard Schöne sagt, nee, du kriegst nur die Samen. Und als Sozialunternehmerin sag ich, okay, dann habe ich die Verantwortung, diese Samen für gute Früchte zu besorgen, aber ich habe auch die Verantwortung, den Acker zu bestellen. Und dieses Paradies, von dem wir so immer wieder mal träumen und was ja übrigens in allen Religionen auch aufgegriffen wird, dieser Traum, das ist eben gerade nicht dieses The Big Pie in the Sky, sondern Erdendreck, wirklich ackern. Und das begeistert mich so an diesem Lied. Und es gehört auch mit in die Zeit, wo ich halt in der Berufsentscheidung war und mich dann schließlich entschieden habe, nein, ich nehme die Lehrstelle am Kölner Theater für Bühnenbildner doch nicht an. Und ich werde auch nicht Theologin, sondern ich wollte sowas werden wie Theopraktikerin. Das gibt's natürlich leider gar nicht, aber ich habe evangelische Religionspädagogik studiert und war dann eben 30 Jahre lang in meinem Beruf tätig.
Diese Hilfsbereitschaft, die ja der Kern auch Ihrer Tätigkeit als Sozialunternehmerin war und ist, das ist ja eine Tugend, die Sie aus dem Elternhaus bekommen haben. Wo haben Sie das gelernt? Wer hat das in Sie eingepflanzt, um womöglich das Bild vom Samen nochmal zu bemühen?
Ich bin so groß geworden. Und zu meinem Elternhaus gehörte immer schon dieser protestantische Ernst, wenn Sie so wollen, und diese Bedeutungsschwere von Verantwortung für alles, was wir tun und erst recht für das, was wir nicht tun. Aber es gehörte auch viel Kreativität dazu und Weltoffenheit. Und ich war sehr lange in diesem Spannungsfeld von sozialer Arbeit und kreativen Potenzial. Also bei uns wurden auch regelmäßig im gesamten Haus die Möbel zur Seite geschoben, Kulissen vor die Fensterscheiben gehängt, tonbänderweise Tanzmusik geplant und die ganze Siedlung kam ins Haus und es wurde getanzt bis in die Morgenstunden. Also auch so bin ich groß geworden.
Also auch eine Leichtigkeit, nicht nur die protestantische Schwere?
Ja, die Leichtigkeit, um die hat unsere Mutter immer gerungen, dass die auch noch mit dazugehört.
Diese Siedlung, die Sie gerade schon angesprochen haben, das war in Wesseling, also zwischen Köln und Bonn gelegen, eine Stadt, in der große Chemieindustriebetriebe angesiedelt sind. Ihr Vater Ingenieur, Ihre Mutter Bibliothekarin.
Ja, genau.
Was war das für ein Elternhaus?
Nun ja, ich bin mit meinen Geschwistern groß geworden und dadurch, dass mein Vater als Ingenieur gearbeitet hat, lebten wir in dieser Werksiedlung, abgelegen von der Stadt, direkt hinter den Kühltürmen einer Raffinerie. Und da sind wir groß geworden und haben da als Kinder im Schlafanzug zwischen den Kühltürmen gespielt, heimlich natürlich in der Nacht und bis der Werkschutz uns erwischte. Für uns als Kinder war es eine sehr spannende Welt, weil wir sehr verbunden waren mit einer großen Gruppe an Kindern in dieser Siedlung. Ja, wie bin ich groß geworden? Wirklich in diesem Spagat von dem, was unser Vater uns mitgegeben hat. Mein Vater ist Adoptivkind gewesen und stammt eigentlich aus einer spannenden Mischung von Kindermädchen und auch Ingenieur. Eine Affäre. Und er hat mir sehr früh mitgegeben, diese hohe Wertschätzung von allen gesellschaftlichen Schichten und mich zu verbinden mit dem Menschsein im anderen. Also das hat mich sehr geprägt natürlich bei ihm. Ja.
Annette Habert, Gründerin des Besuchsprogramms Kindwärts. Sie ist heute unser Gast bei den Zwischentönen. Und ihre Kindheit und auch über ihre Familiengeschichte, die sie erforscht hat, auch darüber sprechen wir gleich weiter. Weiterhin mit Maja Elmenreich und unserem Zwischentöne-Gast Annette Habert. Sie hilft Eltern dabei, auch nach einer Paartrennung dem eigenen Kind ganz nah zu bleiben, auch wenn das jetzt weit entfernt lebt. Mit ihrem Kindwärts-Team vermittelt Annette Habert Übernachtungsmöglichkeiten in der anderen Stadt bei privaten Gastgeberinnen und Gastgebern. Frau Habert, viele Eltern regen ja an, dass ihre Kinder eine Sportart machen, ein Musikinstrument spielen. So war es zumindest bei uns zu Hause und ich habe es auch schon von vielen anderen gehört. Sie und ihre drei Geschwister sollten aber auch Brieffreundschaften pflegen. Was genau war die Aufforderung? Wie lautete die Aufforderung ihrer Eltern?
Ja, das war so eine der Seltsamkeiten in der Siedlung. Wir waren nicht beim Tennis, wir waren nicht beim Ballett und hatten sowas wie Waldjugend und Budenbauen, aber eben auch Brieffreundschaften. Unsere Eltern hatten angeregt, dass wir uns jeder eine Brieffreundschaft pflegen mit einem Menschen, der ganz anders lebt als ich. Meine Schwester hatte so eine Brieffreundschaft mit jemand, der blind war. Und ich hatte mir ausgewählt eine Brieffreundschaft mit einem Mädchen in Rostock, DDR damals. Und mit der hatte ich einen Briefkontakt.
Also wir befinden uns so Anfang, Mitte der 70er Jahre.
Genau, ja. Das war ein Kontakt über private Verwandtschaft. Meine Mutter war selber kurz vor Mauerbau noch aus der DDR geflüchtet. Und von daher hatte sie noch Kontakte und hatte mir das vermittelt. Christiane war in meinem Alter und sie musste das Gymnasium verlassen. Ihre Eltern waren eher regimekritisch und das war mit ein Grund. Ja, und dann durfte ich Christiane besuchen und bin dann wirklich mit dem Zug alleine von Bonn nach Rostock gefahren. Ich wundere mich heute manchmal, was meine Eltern sich so getraut haben. Die waren irgendwie...
Was haben Sie gewusst über die DDR überhaupt?
Nun ja, ich habe natürlich miterlebt, dass zu Hause Pakete gepackt wurden, wie das damals so war. Ich wusste auch eigentlich, dass man manche Dinge nicht dort bekam, weil man sie nicht bekommen durfte. Manche Bücher zum Beispiel. Aber ich wusste natürlich politisch sonst nicht so viel.
Ja. Und dann sind Sie in einen Zug gesetzt worden. Dann mit Ziel Rostock. Genau. Nicht direkt im Ziel wahrscheinlich, sondern Sie mussten umsteigen und Sie mussten ja auch eine Grenze überwinden.
Genau. Ich habe mir gar nicht groß was dabei gedacht. Im Gegenteil, ich habe der Christiane nicht nur Schokolade mitgebracht im Koffer, sondern ich habe auch einfach zwei Bücher eingesteckt, wo ich dachte, naja, die haben mich gerade sehr beschäftigt. Und wenn sie mich kennenlernen will, dann bringe ich ihr auch die zwei Bücher mit, soll sie auch mal reingucken.
Was war das?
Das eine war Michael Ende, Momo, das große Buch damals.
Die auch grauen Herren, die einem die Zeit klauen.
Die Zeitdiebe. Und im Grunde ist es ja auch sowas wie Philosophie für Kinder in vielen. Und das andere, ja, meine Mutter hatte in Halle damals unter anderem Bücher versteckt in der Bibliothek, die eigentlich nicht zugelassen waren, die so ausgewählte Büchereigäste dann bei ihr unterm Ladentisch ausleihen konnten. Und ich habe das gar nicht verstanden. Bei uns zu Hause, wir durften überall die Bücher, die im Wohnzimmer waren, die durften wir lesen. Und so war das zweite Buch, was ich damals gelesen habe, von Alexander Solzhenitsyn, Der Archipel Gulag, was ziemlich einen Wirbel gab, weil der Lehrer meine Mutter in die Schule zitiert hat. Das soll sie mir doch verbieten, sowas zu lesen. Hat sie nicht verboten? Mit den Büchern bin ich dann losgefahren und als wir über die Grenze waren, hielt der Zug an einem ganz kleinen, verlassenen Bahnsteig und dann kam der Beamte durch und sprachen direkt den Namen Annette Habert. Wer ist hier Annette Habert? Und ich erinnere mich noch gut an dieses Erstarren und Verstummen im Zug. Und dann bin ich mit denen mitgegangen, musste den Zug verlassen, Koffer mitnehmen und habe mich dann in diesen Minuten, bis ich ins Bahnhofsgebäude mit diesem einen Beamten dann auch ging, erinnert. Ich hatte vorher in so einem Workshop an unserer Schule in Bonn über zivilen Ungehorsam, gewaltfreie Kommunikation und sowas trainiert. Und es ging immer wieder darum, wie bleibe ich mit dem Menschen verbunden?
Wie haben Sie das angewendet?
Ich war ja 14, ich habe ihn einfach gefragt, sind Sie auch ein Papa? Haben Sie auch Kinder? Ich habe ihn als Vater angesprochen. Und es war sofort ein Verbundensein mit ihm, das war das Spannende. Kaum waren wir natürlich in dem Bahnhofsgebäude bei seinen Kollegen, da war er dann nicht mehr so redsam. Die Bücher wurden mir natürlich weggenommen und das Schlimme für mich war, dass mein Tagebuch und meine Kontaktadressbuch Seite für Seite kopiert wurde, was mir natürlich hoch peinlich war. Und der Zug fuhr weg, ich bin am nächsten Tag erst weitergefahren und wurde dann am nächsten Tag, als ich in diese Familie kam, eingeladen. Das ganze Haus war verwanzt, es wurden Gespräche immer nur im Garten geführt, solche Gespräche. Ich wurde dann eingeladen zu einer Geburtstagsfeier und dort sind wir hin und das war in einer Küche vollgestopft mit Gästen und dort habe ich Bettina Wegner kennengelernt, die dort ihre Lieder gesungen hat.
Die große Liedermacherin Bettina Wegner, deren Lied Kinder, das gab es damals noch nicht, glaube ich, in den Jahren. Wahrscheinlich hat sie dann andere Sachen gesungen. Sie wussten aber, wer das war, beziehungsweise ihnen vorgestellt worden und sie haben Frau kennengelernt, die Lieder singt.
Ja. Genau, also mir war das nicht bewusst. Natürlich habe ich später sehr viel von diesen Liedern gehört. Und dieses Lied Kinder mag ich sehr, weil es für mich so auf den Punkt bringt, welche Werte sind für mich nicht verhandelbar.
Sind so kleine Hände, winzige Finger dran. Darf man nie draufschlagen, die zerbrechen dann. Sind so kleine Füße, mit so kleinen Zehen, darf man nie drauf treten, können sie sonst nicht gehen. Sind so kleine Ohren, scharf und ihr erlaubt, darf man nie zerbrüllen, werden davon taub. Sind so schöne Münder, sprechen alles aus, darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus. Sind so klare Augen, die noch alles sehen. Darf man nie verbinden, können sie nichts verstehen. Sind so kleine Seelen offen.
Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. So heißt es am Schluss von Bettina Wegners Kinderlied. Und damit, Annette Habert, lässt sich der Bogen sehr schnell schlagen zu Ihrem eigentlichen Beruf. Sie haben sich für die Religionspädagogik entschieden, haben nicht den Weg ins Theater gesucht, der auch mal so als Option im Weg stand. Was wollten Sie machen als Religionspädagogin? Was war Ihr Ziel und was haben Sie gemacht?
Also ganz pragmatisch, kirchliche Bildungsarbeit, das heißt Kinder- und Jugendarbeit, Erwachsenenbildung quer durch alle Generationen und schulische Bildungsarbeit, Religionsunterricht und auch Seminarleitung für angehende Religionspädagogen. Es war ein sehr, sehr spannender neuer Studiengang, nämlich die Kombination von Theologie und Sozialpädagogik, Schuldienst und außerhalb der Schule.
Gemeindearbeit,
pädagogische Arbeit. Und das fand ich sehr, sehr reizvoll, über verschiedene Generationen Menschen zu begleiten. Für mich ist die Religionspädagogik so einer der Wege, wo es darum ging, wie ermutige ich zu einer mündigen Spiritualität? Also diese Furcht vor der Freiheit, die mein Schöpfer mir zutraut oder die in unserem Menschsein als Potenzial liegt. Wie ermutigen wir einander, diese Freiheit auch zu leben? Ja, da glaube ich, dass die Religion einfach einer der Wege ist und auch unglaublich wichtig, da sehr bewusst Weichen zu stellen, weil Religion halt auch sehr schnell entmündigen kann und mit Schuld und Scham und Angst und Bindungsabhängigkeit zu Verstrickungen führt, die die Menschen klein halten. Und mein Anspruch war natürlich gerade, wir brauchen diesen Powerriegel, der uns die Kraft gibt, politisch arbeiten zu können. Und ich bin davon ausgegangen, dafür brauchen wir innere Freiheit, damit wir unabhängig sind.
Das Wort Freiheit fällt jetzt ziemlich häufig. Also Sie waren genau das Gegenteil von jemandem, der konfessionell bekehren wollte, vermute ich mal.
Ja, unbedingt. Ich bin auch sehr geprägt von meinem Vater. Wie gesagt, er ist adoptiert worden in eine Familie, die von einem Pfarrhaus geprägt war. Und sehr früh bin ich in Kontakt gekommen mit Geschichten wie Dietrich Bonhoeffer, Ziviler Ungehorsam und meinen Weg gehen und nicht in der Hörigkeit sein, sondern, ja, vielleicht kennen Sie diesen alten Satz, ja, ich bin ein freier Christenmensch und nichts und niemandem untertan als Gott dem Herrn allein. Und dazu wollte ich ermutigen.
Und Sie wollten auch ausdrücklich nicht Religionslehrerin werden und nur mit Schulkindern zu tun haben, sondern lag Ihnen das besonders am Herzen, mit vielen verschiedenen Menschen, auch mit Menschen unterschiedlicher Generationen zu tun zu haben?
Ich sag's Ihnen, ich wurde so beschenkt durch diese vielen, vielen Biografien, die ich begleiten durfte. Ich bin ja nicht der Lehrmeister, sondern es war eigentlich eine Weggemeinschaft und dann auch quer durch die Familien in den Generationen. Und das ist ein großer Lebensschatz.
Sie sind zum Studium nach München gegangen und haben dann auch überwiegend in Bayern gearbeitet, unterrichtet, Gemeindearbeit geleistet?
Ja, ich bin innerhalb von Bayern sehr, sehr viel umgezogen und hatte ganz verschiedene Einsatzgebiete von Hüttenkirche, Stadtbahn West, genauso wie zu kirchliche Bildungsarbeit in Niederbayern. Also von daher war das die große Spektrum.
Die Protestantin aus dem Rheinland im katholischen Bayern?
Weiß der Himmel, was die Götter sich dabei gedacht haben.
Sind Sie damit immer wieder konfrontiert worden, dass Sie in der Diaspora gearbeitet haben?
Also nicht in dieser Enge, wir sind hier die kleine Enklave in der Diaspora. Nein, so überhaupt nicht. Dafür hatte ich Dozenten, Gott sei Dank auch Dozenten, die einen sehr progressiven Ansatz hatten. Aber natürlich im Alltag, ja, ich habe zum Teil auch schon, als ich alleinerziehend war, an 11 Schulen parallel gearbeitet, weil das halt Diaspora heißt. Und ich hatte auch Zeiten, das kann man sich heute wahrscheinlich nicht mehr so vorstellen, wo wir samstags unterrichtet haben, weil wir das gar nicht anders stundenplantechnisch hinkriegten und ich selber mit dem Bus durch die Lande gefahren bin und meine eigenen Schüler eingesammelt habe.
Klingt nach einem enormen logistischen Aufwand. Sie haben gerade schon angesprochen, alleinerziehend, hatten irgendwann 3 Kinder und einen Job mit so vielen verschiedenen Stellen und Aufgaben.
Ja, war herausfordernd.
Das ist jetzt ziemlich knapp beschrieben. Man könnte auch sagen, das könnte eine Last sein, unter der andere zusammenbrechen könnten.
Ich kann nicht sagen, dass es leicht war. Und natürlich hat das Spuren hinterlassen bei uns allen. Und damals war auch die Situation für Alleinerziehende bei weitem noch weit zurück hinter dem, wo wir heute stehen. Ja, es gab keinen Unterhaltsvorschuss. Ich musste neben meinem Vollzeitarbeit noch am Wochenende zusätzlich in der Hauspflege einen Job machen, um fehlende Kindesunterhalt einzuarbeiten. Aber ich glaube, ohne dieses große Potenzial an Kreativität, das hat einfach so viel Kraft gegeben. Und in vieles konnte ich meine Kinder auch mit einbeziehen und mitnehmen. Dadurch ging es. Aber ich möchte es nicht schönreden. Also das ganze Helfernetz drumherum habe ich in seiner Fragilität da natürlich besonders erlebt.
Und wahrscheinlich hätte Ihnen damals so ein Programm wie Kindwärts oder eben der größere Träger, das größere Programm Welcome, durchaus geholfen, oder? Unterstützung für Eltern, für Familien, über Familiengrenzen hinaus, also über Verwandtschaftsgrenzen hinaus. Das wäre was gewesen für Sie, ne?
Genau, das hätte uns sicherlich geholfen und der Vater meiner Kinder und ich kann leider nicht sagen, wir waren gemeinsam getrennt erziehend, wie das Wording heute ist, aber wir waren und sind immer noch beide gemeinsam unsere Kinder liebend. Und er ist selber später Gastgeber geworden.
Bei Kindwärts.
Bei Kindwärts, ja. Also das ich denke, wir haben das beide gesehen im Rückblick. Wow, wie wichtig ist dieses Netzwerk? Ja, also Solidargemeinschaft heißt immer außerhalb der Konfliktdynamik Menschen, die sich verbinden mit denen, die in Not sind.
Das ist wirklich ein großes Happy End. Ich höre nur so aus Ihren Worten oder zwischen Ihren Worten heraus, dass das eine schwierige, eine komplexe Familiengeschichte war, als die Kinder klein war. Und am Ende hat Ihr Ex-Mann mit ihr Netzwerk getragen, kindwärts, und hat wiederum Kinder der späteren Generation dabei geholfen, mit so einer Trennung der Eltern klarzukommen.
Für diese Anfangszeit, für mich war gar nicht so wichtig, ist er nun aktiver Gastgeber, sondern es war ein entscheidendes Signal zu sagen, das stärke ich, ich stelle mich dahinter. Ja, das ist großartig.
Wir wollen jetzt mit Hilfe der Musik noch ein weiteres Kapitel Ihrer Lebensgeschichte aufschlagen, Annette Habert. Und zwar mit Musik der irakisch-ägyptisch-schwedischen Formation Tarab Band. Sie haben sich den Titel Salam Aleikum gewünscht, also Friede sei mit dir. Vielleicht nur ganz kurz als Ausblick. Wem gilt dieser Wunsch, dieser Gruß?
Dieser Gruß gilt denen, die damals sich engagiert haben für Mustafa Ait Idir, einer der Algerien-Sikhs, die nach Guantanamo verschleppt wurden.
Und über den sprechen wir nach dieser Musik. Tarab Band mit Salam Aleikum. Annette Habert, wir wollen jetzt über Mustafa Ait Idir sprechen, einen gebürtigen Algerier und bosnischen Staatsbürger. 7 Jahre und 3 Monate war er im US-Gefangenenlager Guantanamo inhaftiert. Bosnien hatte ihn an die USA ausgeliefert, weil er verdächtigt worden war, einen Anschlag auf die US-Botschaft in Sarajevo geplant zu haben, kurz nach dem 11. September 2001. Sie, Annette Habert, kannten Verwandte von Mustafa. Die hatten sie in Deutschland in der Geflüchtetenhilfe unterstützt. Und als Mustafa Ait Idir verschwunden war, Richtung Guantanamo, da haben sie erneut um Hilfe gebeten. Was genau wollten die von ihnen?
Ich glaube, das wussten die selber nicht so wirklich. Es war einfach klar für die, jetzt wissen wir nicht weiter. Wir fragen Annette.
Wussten Sie damals, wusste jemand, dass er nach Guantanamo gekommen war?
Nein, das war lange, lange Zeit gar nicht klar. Man wusste nur, er ist verschleppt worden. Obwohl er freigesprochen war in Bosnien, war er wirklich in einer ziemlich wilden Aktion mit anderen zusammen verschleppt worden und niemand wusste, wo er war. Ich bin damals dann nach Sarajevo gefahren und habe mich dort mit den Angehörigen getroffen, die ich erkannte, weil die vorher als Kriegsgeflüchtete in unserem niederbayerischen kleinen Städtchen vor dem Jugoslawienkrieg geflohen waren. Und die hatten zum Glück schon Kontakt aufgenommen zu einer sehr, sehr großen Kanzlei, die sich pro bono engagiert hat für die Algerien-Sikhs.
Das waren nämlich nicht nur Mustafa, sondern das waren noch 5 andere,
genau.
Algerier, ja. Mit bosnischer Staatsbürgerschaft.
Genau. Und ich bin dann nach Berlin gefahren und habe gesagt, ich nehme Kontakt auf mit diesem Anwalt. Ich bin da wirklich sehr ahnungslos rein, Ärmel hochgekrempelt und los, ab aufs Fahrrad, in meinen Birkenstock-Sandalen mit irgendeinem Leinenbeutelchen da neben das internationale Handelszentrum da hoch, oberste Etage in so eine ganz schicke, riesige Kanzlei. Und habe mich dort dann ausgetauscht mit diesem einen Anwalt, der sich da engagiert hat. Und das war ein sehr besonderer Moment und auch ein sehr kraftgebender Moment. Ich habe den Patrick, also ich bin per Du mit dem Anwalt jetzt, ja, ich habe den Anwalt gefragt, was er soll mir sagen, was wir tun können.
Darf ich ganz kurz einhaken? Sie haben ja gar nicht gewusst, weil Sie ja Mustafa gar nicht persönlich kannten. Sie konnten nicht wissen, ob er nun wirklich einen Anschlag geplant hatte, ob er Al-Qaida-Anhänger war, ob er gänzlich unschuldig war. Hat Sie diese Schuldfrage überhaupt nicht umgetrieben, als Sie Kontakt zu der Kanzlei, Kontakt zu der Familie in Sarajevo aufgenommen haben?
Die Frage, ist er schuldig oder nicht, hat mich nicht umgetrieben, obwohl, wie Sie sagen, ich das ja nicht wusste. Aber als Demokratin war für mich klar, er hat ein Recht auf eine menschenwürdige und rechtgemäße Behandlung. Und er hatte keine Verhandlung, er ist verschleppt worden, niemand wusste wohin. Also mein Ansinnen war, wir müssen die Familie unterstützen und wir müssen uns einsetzen für ein rechtmäßiges Verfahren.
Und wir wissen heute, dass er das nicht bekommen hat, dass er in Guantanamo über Jahre war, dass er Folter erfahren hat. Sie haben in dieser Beziehung, Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie haben andere Verbündete sozusagen gehabt mit dieser Kanzlei. Und mal ganz abgesehen von diesen juristischen Bemühungen, Sie haben direkten Kontakt zu Mustafa hergestellt. Sie waren über Jahre seine, darf man das so sagen, Brieffreundin?
Also Brieffreundin, ich war da sehr, sehr vorsichtig, ja, weil ich natürlich mit seiner Ehefrau immer alles abgestimmt habe. Und am Anfang war es noch gar kein Briefkontakt, sondern eben dieser Anwalt, bei dem ich da in Berlin war, der sagte dann, ohne euer Gebet können wir Anwälte nichts mehr tun für diese Verschleppten. Das war der erste Auftrag eigentlich, der von dem Juristen kam. So dass ich zuallererst mal gesagt habe, okay, jeden Freitagnachmittag, Zeit des Gebets im Islam, wir machen so eine Meditation, innehalten, Zeit der Stille in München mit Menschen in meinem Umfeld, christlichen Umfeld, in Sarajevo mit muslimischen Frauen und wo auch immer er ist, wussten wir, er wird an einem Freitag selber auch in seine stille Zeit gehen. Das war eigentlich das Erste, wo ich das Gefühl hatte, wir verbinden uns trotzdem miteinander. Und dann war erstmal die ganz pragmatische Hilfe für die Frau, für die Kinder. Die brauchten Garderobe, die brauchten Essen. Der Haupternährer war weg. Und dann habe ich angefangen und gesagt, okay, wir müssen auch die Verbindung zu ihm halten. Und mir war klar, wir von außen, wir haben nichts zu befürchten. Solidargemeinschaft heißt, die, die nicht direkt in der Gefahr sind, die stellen sich auf die Seite von denen, die in der Not sind. Und ich habe dann gesagt, okay, einer von uns, und das habe ich übernommen, ich habe ihm geschrieben, alle 2 Wochen, mal alle 3 Wochen. Am Anfang habe ich ihm nichts weiter geschickt als Postkarten, jeweils ein Foto, ein Bild von Tieren oder Pflanzen. Und ihm jeweils dazu, in meinem grottigen Englisch, dazu eine Erinnerung geschrieben, was für ein Wunder ist dieses Leben.
Also ein Lebenszeichen im wahrsten Sinne des Wortes
eigentlich
in dieses
sowas.
Gefangenenlager zu schicken. Sie konnten ja wahrscheinlich auch von Ihrem Alltag, also es wäre ja auch irgendwie gemessen an dem, was in Guantanamo stattgefunden hat, völlig banal gewesen, aus Ihrem Alltag zu erzählen wahrscheinlich, ne?
Ja, ich hatte mich hier beraten in Berlin auch mit Therapeuten, die Folteropfer begleiten. Und die hatten tatsächlich gesagt, erzähl auch von deinem Leben. Und das ging eine ganze Weile bis zu dem Moment, wo ich auf einmal über den Anwalt hörte, dass Mustafa, wo wir ja wussten, der kriegte über Monate nur Kartoffelchips und Wasser. Ja, der hat in einem Maschendrahtkäfig auf dem blanken Betonboden unter der Sonne geschlafen und so Sachen. Ja. Und plötzlich erzählte mir der Anwalt, dass Grundelement des Lebens, nämlich Wasser, dort genutzt wurde, um Menschen in Todesangst zu versetzen.
Das sogenannte Waterboarding.
Das Waterboarding. Und da habe ich eine ganze Weile gebraucht, bis ich wusste, was schreibe ich ihm jetzt?
Und, was haben Sie geschrieben?
Ich habe ihm dann eingeladen, er möge sich an jedem Morgen aus seinem Wortschatz ein Wort aussuchen. Vielleicht ein Wort, zu dem er seinen Kindern mal eine Geschichte erzählen würde. Und dieses eine Wort, dem widmet er diesen Tag. Und dann sollte er mit dem Wasser, was er ja in sich trägt, über das er noch eine Autonomie hat, und das ist sein Speichel, dann sollte er mit dem Finger, mit dem Speichel, dieses Wort auf den Betonboden schreiben und sich vorstellen, dass es ja verdunstet und in einer anderen Form an einem anderen Ort als Geschichte bei seinen Kindern wieder ankommt.
Wir wechseln die Perspektive. Hat das Mustafa, der ja dann eines Tages freigekommen ist, hat das Mustafa geholfen? Was hat er Ihnen als Antwort gegeben?
Ach, ich habe die Briefe noch zu Hause. Das waren bestärkende Briefe. Manchmal wusste ich gar nicht, helfe ich ihm oder hilft er uns? Er war sehr, sehr dankbar und er hat es aufgenommen, absolut für sich. Und er konnte mir ja nicht alles schreiben. Ja, diese Briefe kamen oft seitenweise geschwärzt bei uns an. Das ging ja alles über diese Zensurbehörde hin und zurück. Das waren tief bewegende Geschichten und Begegnungen. Er ist jetzt frei. Ich glaube nicht, dass er frei ist von dieser Geschichte. Ich glaube, dass er sehr schnell umgeswitcht ist in seine Papa-Verantwortung. Er hat einige Söhne und hat sehr schnell dort auch sich engagiert für seine Kinder, um das auch nachzuholen, für die da zu sein. Aber ehrlich gesagt, ich rechne damit, dass da noch sehr viel von diesen traumatischen Erfahrungen kommt. Ja, wie das so ist mit den Traumata, das wird die Kinder und ihn heute noch begleiten, natürlich.
I will comfort you. Ich werde dich trösten. Ja, so heißt es im folgenden Lied. Wieder so ein Klassiker, Bridge Over Troubled Water von Simon & Garfunkel, haben Sie sich gewünscht, Annette Habert. Für andere eine Brücke über unruhigem Wasser zu sein, so kann man das ja übersetzen. Sehen Sie darin Ihre besondere Stärke?
Ja, ich kann das. Und ich glaube, das ist auch meine Aufgabe sehr oft. Ich zögere nur gerade, weil ich denke, das ist doch eine ganz normale Aufgabe, über einen reißenden Fluss eine Brücke zu bauen. Das ist doch das Selbstverständlichste, was es gibt. Darum denke ich, ja, macht man doch so.
Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel, ein Wunschlied von unserem Zwischentöne-Gast Annette Habert. Sie nennt sich selbst eine Brückenbauerin, Frau Habert, im übertragenen Sinne, aber einen tatsächlichen Brückenbauer, den gab es auch in ihrer Familie. Ihr Großvater mütterlicherseits, den haben Sie, weil er 1945 beim Untergang der Gustloff ums Leben gekommen ist, nicht persönlich kennengelernt. Wie wurde in Ihrer Familie vom Großvater erzählt? Was wussten Sie?
Es gab nur Geschichten über den guten Vater. Und ich wusste, dass er Brückenbauingenieur war und auch während des Krieges Brücken gebaut hat, was natürlich nicht dazu diente, eine gute Brücke zu bauen, sondern andere Länder zu überfallen und Landeinnahme zu ermöglichen. Dennoch wurde das Handeln dieses Großvaters oder Vaters meiner Mutter in dem Sinne nicht in Frage gestellt. Im Gegenteil, eher, ja, der hat da in so einem Arbeitslager mitgeholfen. Das war das, was wir wussten. Was sehr transportiert wurde, war die Heldengeschichte unserer Familie, nämlich die Geschichte seiner Schwester, die mit einem Juden verheiratet war, der Dirigent am Theater in München gewesen ist und einer der ersten, die nach Dachau verschleppt wurden. Und die Geschichte dieser Schwester, meiner Großtante, die sich prostituiert hat an einen Nazi und als Bezahlung die Freiheit ihres Mannes verlangt hat und auch erreicht hat. Diese Geschichte, die haben wir sehr oft gehört, die Heldengeschichte. Was für eine Geschichte über Situationsethik. Ja, sie hat jemanden frei geliebt durch Prostitution. Die andere Geschichte, die auch zu unserer Familie gehört, ich nenne es jetzt mal nicht die Heldengeschichte, sondern die Kreuzigungsgeschichte, wo Werte, moralische Werte verraten wurden und die Liebe zum Menschsein hingerichtet wurde. das haben wir erst rekonstruiert, mühsam, nach der Freilassung von Mustafa, wo ich mich natürlich gefragt habe, was treibt mich eigentlich an, über 7 Jahre auch mich dieser Gefahr auszusetzen, die damit ja verbunden war, den Kontakt zu ihm zu halten.
Sie haben da eine konkrete Verbindung gesehen, also von der einen Familiengeschichte zu Ihrer Familiengeschichte?
Ich habe sie am Anfang nicht gesehen. Mhm. Das war im Grunde Zufall. Unsere Eltern sind sehr, sehr viel gereist und wir hatten meine Mutter im hohen Alter gefragt, in welches Land sollen wir auch mal reisen? Und daraufhin sagte sie nach Estland. Und das hat uns neugierig gemacht. Und wir haben dann recherchiert, wann war unser Vater dort, unser Großvater. Er war nämlich tatsächlich, hat den Aufbau eines Arbeitslagers, das klingt wirklich nach, naja, da wird halt gearbeitet, aber es war Folter durch Arbeit. Das Arbeitslager Kloger hat er mit aufgebaut und wie wir heute wissen, war er auch bis zu dem grausamen Ende dieses KZs dort in Kloger.
Ihre Mutter hat also im hohen Alter den Wunsch gehabt, in das Land zu fahren, in dem ihr Vater an schlimmsten Verbrechen quasi beteiligt war oder mit dazu beigetragen hat, dass sie möglich waren. Sie hat im hohen Alter, obwohl sie ihr Leben lang ihren Vater als den Helden bzw. als den guten Vater dargestellt hat, hatte sie den Wunsch, in dieses Land zu fahren?
Na, sie selber ist dort nicht mehr hingefahren, sondern sie hat uns quasi, uns Kinder, auf die Reise geschickt. Aber es war ein schmaler Balanceakt für mich. Wie erhalte ich ihr den Papa? Denn sie war ja Kind damals, ja. Sie kannte ihn als ihren Papa. Und gleichzeitig, wie schauen wir denn auch hin?
Aber nochmal für mein Verständnis, war das quasi ein unbewusster Auftrag womöglich von Ihrer Mutter zu sagen, guckt euch Estland an, guckt euch Estland durch die Brille unserer Familiengeschichte an?
Davon gingen wir aus.
Mhm. Ja. Was war sozusagen das Ziel Ihrer Reise dorthin?
Ich glaube, das Ziel war, dass wir den Namen der Schwere wissen wollten, die auch immer wieder unsere Familiengeschichte begleitet hat. So diese Grundatmosphäre von Last und Schwere. Dieses Diffuse, das wollten wir benennen können. Und es war eine wirklich sehr, sehr mühsame, kleinteilige Puzzlearbeit, das rauszukriegen. Ich wollte unbedingt wissen, war er bis zu dem Ende von Kloger da? Das Ende von Kloger hieß, im September 1944 sind alle dann noch lebenden, arbeitenden Gefangenen an einem Tag 2000 Menschen erschossen und gestapelt verbrannt worden in den Wäldern von Kloger. Ich wollte wissen, war er da noch da? Hat er mitgemacht? Hat er mit zugeschaut? Hat er jemand zur Flucht verholfen? Was war seine Aufgabe? Ja? Und das konnte ich aber unsere Mutter ja nicht fragen.
Warum wollten Sie das so schonungslos bis zum letzten Fakt wissen?
Ja, weil ich sehe es als eine Verantwortung, dass ich meine Geschichte kenne. Ich bin ja nicht verantwortlich für das, was gewesen ist, aber ich bin verantwortlich für das Heute. Wie gehe ich heute mit Faschismus um, mit Demokratie, mit Gefährdung von Demokratie, mit Menschen, die auf der Flucht sind, Menschen, die gefoltert werden, mit Eigeninteresse? Ja, er hat ja für diese paramilitärischen Bautrupp TOT, Organisation TOT gearbeitet. Und er hätte sich auch anders entscheiden können, wie man an seiner Schwester sieht. Ja? Augen auf und durch und nicht Augen zu und durch. Erst recht, wenn es um Faschismus geht. Augen auf.
Und die Augen aufgemacht haben Sie gemeinsam mit Ihren Geschwistern?
Ja, genau. Wir sind dann nach Estland gereist und haben dort in Archiven Zugang bekommen. Wir waren ganz überrascht, wie viel Zugang wir bekommen haben. Ein Fernsehteam hat uns damals begleitet dabei. Und wir sind dann auch in diesen Wald gefahren. Und ich habe mich tatsächlich in diesen Wald mit meinen Geschwistern aufgehalten und mich da auf diesen Boden gelegt, in dem diese Menschen hingerichtet worden sind, um hinzuspüren, was verbindet mich mit diesen Menschen dort und wie bleibe ich aber auch mit mir verbunden.
Ja? Das ist fast eine unmenschlich schwierige Aufgabe.
Ja, aber eine notwendige, um wieder bei mir zu sein. Ich bin nicht Teil dieser Verantwortungsgeschichte, aber es war eine ganz, ganz wichtige Heilarbeit, möchte ich eigentlich schon sagen, um uns zu befreien von dieser Last. Und Wir haben dort auch ein Lied gesungen in diesen Wäldern, was ich mir gewünscht habe. Ein Lied, was ich von meinem, in der siebten Klasse schon von meinem Religionslehrer gelernt habe. Über eine ungarische Widerstandskämpferin.
Von einer ungarischen Widerstandskämpferin.
Von einer, ja. Genau. Mhm. Und diese Geschichte hat mich sehr beeindruckt über ihre Integrität und ihre Entschlusskraft, die sie hatte. Und wir haben in diesem Ort auch uns getroffen mit einem der wenigen Überlebenden von diesem Massaker. Ein alter Jude, der uns eingeladen hat in sein Zuhause. Und es war eine tiefe Herzensbegegnung. Und haben mit ihm auch dieses hebräische Lied gesungen und uns auseinandergesetzt. Was ist unser Anteil? Was lassen wir bei unseren Ahnen und was nehmen wir mit? Und für was übernehme ich heute die Verantwortung?
Eli, Eli, der Oratorienkammerchor Jerusalem mit der Vertonung eines Gedichtes von Hanna Senesch. Annette Habert, Vergebung, Vertrauen, nach all den Geschichten, die Sie uns erzählt haben, in diesen knapp anderthalb Zwischentöne-Stunden, sind das die großen Themen in Ihrem Leben?
Ja, Vergebung und Vertrauen, das heißt ja auch mir vergeben und anderen vertrauen und mir vertrauen. Also das ist ja immer beidseitig in beide Richtungen. Mit allem, was da dranhängt. Ja? Also Sie wissen ja, das ist nicht gerade die Interpretation des Liedes Eli, was so mein Traumlied ist.
Ja, Sie wollten es ein bisschen weniger pathetisch, ne?
Ja, und als ich es dann gehört habe, dann habe ich gedacht, naja, vielleicht brauchen wir manchmal auch dieses Pathos, um überhaupt auszuhalten, diese Sprachlosigkeit angesichts von Misstrauen und Verletzung und Verrat von Menschsein und sowas, ja? Also, ja.
Ja, ein Gegenmittel sozusagen gegen das alles, was Sie gerade aufgezählt haben, ist ja Hilfsbereitschaft. Also anderen Vertrauen entgegenbringen und ganz praktisch unter die Arme greifen, Kontakte herstellen, kommunizieren, wie Sie es mit Mustafa gemacht haben. Ist das alles Energielieferant oder ist das womöglich auch in Ihrem Leben manchmal zu viel gewesen?
Also Sie sind nicht die Erste, die mich das fragt. Immer wieder höre ich das, Mensch, achte mal auf dich, mach doch mal weniger. Und es gibt so einen Rat meines Vaters, der schließlich sich eingemischt hatte damals. Und der sagte ja, wenn du einer Not begegnest, dann frag mal zuerst, ob jemand anderer besser helfen kann als du. Und wenn sich keiner findet, dann zöger nicht, sondern pack's an und tu was. So. Ich glaube, das war schon eine wichtige Korrektur, weil ich eigentlich so leicht erlebe, dass das Brückenbauen geht. Ich finde es gar nicht schwer und ich fühle mich oft auch beschenkt von diesem gemeinsamen ein Stück Weg gehen. Also ich tue da ja nicht was für jemand anderen, sondern ich verbinde mich ja in dem Moment. Und ich habe Ihnen ja was mitgebracht, das kleine Kästchen. Ich mache das jetzt mal auf.
Ein kleines Kästchen, was schon das ganze Gespräch über sozusagen vor Ihnen liegt. Ein kleiner hölzerner Kreisel kommt raus.
Ich sammle nämlich auch Kreisel. Und der erste Kreisel, den ich bekommen habe, den hat mir meine Adoptivoma geschenkt, die mein Vater aus dem Kinderheim geholt hat. Und sie hat mir zu dem Kreisel gesagt, der hat ein Geheimnis. Ich soll doch einfach immer mal wieder so einen Kreisel in die Hosentasche stecken und dran denken, dass der Kreisel sich ja nur nach außen drehen kann und nach außen seine Kraft verschenken kann in die Welt, wenn er gleichzeitig ganz gut in seiner Mitte ist.
Jetzt haben Sie ihn gerade zum Drehen gebracht. Man sieht es sehr gut. Er hat einen klaren Fokus, er hat Bodenhaftung und kann aber außen herum wie wild drehen.
Sich nach außen drehen und gleichzeitig kann er aber nur nach außen gehen, wenn er auch in der Mitte ist. Also beides bedingt einander. Und diese Balance, ja, das ist meine große Aufgabe, immer wieder.
Das ist eine Aufgabe oder ist das eine Gabe, die Sie haben? Also müssen Sie daran immer wieder arbeiten, diesen Fokus zu haben?
Ich behaupte nicht. Aber natürlich, vieles von den großen Aufgaben verlangt auch eine ganze Menge Einsatz. Viele Alleingänge, Wagemut, innovative Lösungen haben auch oft damit zu tun, dass man alleine ein Stück Weg geht und sich traut. Ja? Mhm. Ich habe so dieses Bild von, mit dem Programm Kindwärts bin ich eine Fackelträgerin für einen innovativen Weg. Es gibt kein Vorbild, kein Pfad. Es ist immer wieder ausprobieren, scheitern, Neues probieren, wieder was wagen auch. Und der Fackelträger sieht den Weg am wenigsten. Aber er hat ja den Weg in sich. Und darum finde ich es eigentlich gar nicht so schwierig.
Der Weg mit Kindwärts allerdings, der hat auch eine kleine andere Wendung genommen. Das haben wir ganz am Anfang schon angedeutet. Und zwar ist Kindwärts unter das Dach einer anderen GmbH geschlüpft. Welcome. Das heißt, Sie haben die Geschäftsführung abgegeben. Ein Schritt dann doch der Entlastung, der Erleichterung für Sie. Ist Ihnen dieser Schritt schwer gefallen?
Der Schritt ist mir nicht schwer gefallen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass dieser Träger bereit war, Kindwärts weiterzuführen. Für mich ist es eine unternehmerische Verantwortung, die ich da habe, mich rechtzeitig um eine Nachfolgeregelung zu kümmern. Nicht, weil es mir zu viel ist, sondern weil ich Endlichkeit ernst nehmen muss und möchte und nicht eine Aufgabe fallen lasse, sondern sie übergebe in andere gute Hände, die es weiterführen.
Sie haben das jetzt gemacht, um auch die Hände frei zu haben für Neues womöglich?
Es war irgendwie schon immer so, dass ich keine Aufgaben gesucht habe, sondern die kommen irgendwie und das habe ich abzuwarten. Also der nächste Schritt wird sein, was ich schon ein paar Jahre mache, immer wenn ich einen größeren neuen Lebensabschnitt habe, dann gehe ich eine Woche in den Wald, in der Stille, nur mit Wasser und ohne Zelt, nur Schlafplatz und ohne Handy, ohne Buch. Und würdige diesen Übergang. Und das wird jetzt der nächste Schritt sein. Und dann sehe ich weiter.
Dann sehen Sie weiter. Lassen Sie mich noch eine Frage nachholen, die ich auf alle Fälle stellen wollte. Was macht Sven? Haben Sie noch Kontakt zu Sven?
Nein, leider nicht.
Sven, der Junge, der sozusagen Kindwärts überhaupt erst ins Rollen gebracht hat.
Ja, genau. Ich hoffe immer, dass er sich mal bei mir meldet. Denn aus Datenschutzgründen durfte die Schule mir damals nicht mehr im Nachhinein die persönlichen Kontakte geben. Insofern,
Sven, wenn du uns hörst,
melde dich.
Genau. Wenn du Deutschlandfunkhörer bist, bitte melde dich bei uns, okay. In der nächsten Ausgabe der Zwischentöne ist die Schriftstellerin Gün Tang zu Gast bei meinem Kollegen Julius Stucke. Die beiden werden über Tangs Debütroman Die Optimistinnen sprechen, eine Geschichte über Arbeitsmigrantinnen im Deutschland der 70er Jahre. Wie gesagt, in der nächsten Zwischentöne-Ausgabe. In der heutigen war die Netzwerkerin, die Brückenbauerin und Kindwärtsgründerin Annette Habert zu Gast. Eine Musik, Frau Habert, haben wir noch. Und die hat, es mag kaum überraschen, die hat auch einen Kinderbezug.
Ja, genau. Das ist eine Musik, die ich sehr gerne höre, weil sie mich immer wieder erinnert an Leichtfüßigkeit und Kreativität. Es ist eine Band, in der mein Sohn spielt. Und dazu gehört natürlich auch wiederum eine kleine Geschichte. In der Zeit, wo ich doch sehr gefordert war mit Erwerbsarbeit und noch Zusatzarbeit und die Kinder und all das, hatte ich mir angewöhnt, dass ich, wenn ich aus der Schule kam, in der Tiefgarage immer erstmal Motor aus,
Dreimal durchatmen,
mich sammeln und bereit werden. Jetzt gehe ich da hoch, nächste Baustelle. Und eines Tages, als das Licht schon ausgegangen war, hatte sich dann mein Sohn in der Tiefgarage hinter einem der anderen Autos versteckt und fing an, Saxophon zu spielen. Und das war so ein sehr besonderer Moment, wo ich gemerkt habe, ach, wir sind alle auf dem richtigen und guten Weg. Und als ich ihn später gefragt habe und gesagt habe, du kannst doch aber nicht von der Musik leben, wie soll denn das alles gehen? Einfach weil ich Sicherheit auch natürlich suche. Ich bin ja ganz normaler Mensch, ja, der auch Sicherheit sucht. Und damals hat mein Sohn gesagt, ich mache doch nicht Musik, damit ich von irgendwas leben kann. Ich lebe, um Musik zu machen. Und das hat mich sehr begleitet über all die Jahre, weil es halt diese große Frage ist, in was investiere ich eigentlich mein Leben? Und darum dieses Lied.
Und Sie haben uns im Laufe dieses Zwischentöne-Gesprächs eine ganze Reihe von Ihren Antworten geliefert, Annette Habert. Ganz herzlichen Dank für dieses Zwischentöne-Gespräch. Wir hören zum Schluss Frog and Henry mit dem New Orleans Wiggle. Dank auch allen, die uns zugehört haben. Mein Name ist Maja Elmenreich.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.